Deutschlandfunk. Der Tag.
So klingt das, wenn die Polizei in Hongkong gegen Demonstranten vorgeht. Ja, richtig gehört, da fallen Schüsse von Gummigeschossen. Überall ist Tränengas. Das zeigen die dazugehörigen Bilder. Und die Demonstranten schützen sich mit aufgespannten Regenschirmen. Und auch das ist zu sehen, eskalieren ihrerseits, schmeißen Steine auf Polizisten. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Demonstranten landen dann hinter Gittern oder werden schwer verletzt. Für die Beamten hat das in den allermeisten Fällen keine Konsequenzen, zumindest keine strafrechtlichen. Selbst wenn sie unverhältnismäßig brutal vorgehen. Das Thema Polizeigewalt. Dafür brauchen wir allerdings gar nicht so weit in die Ferne zu schweifen. Das belegen neue Zahlen aus Deutschland. Wie kann das bitte sein? Der Tag am 29. Juli 2019 mit Sarah Zerback. Hi. Demokratie, Rechtsstaat trifft auf Deutschland alles zu, im Gegensatz zu Hongkong etwa. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen Polizistinnen und Polizisten nicht schützen, sondern selbst brutal vorgehen.
Nach einem Verkehrsunfall 2017.
Hören Sie auf zu rauchen, verdammt nochmal!
Der Verkehrsteilnehmer kommt der Aufforderung nicht sofort nach. Es folgen Schläge mit Gummiknüppel und Handschuhen. Einer von wenigen Fällen, in denen ein Beamter später verurteilt wurde. Wenn Polizisten zu Tätern werden, haben sie in Deutschland selten mit Konsequenzen zu rechnen.
Recherchiert haben das die Kollegen aus der ARD. Und nicht nur Beispiele für Polizeigewalt zusammengetragen, sondern auch eine neue Statistik zugrunde gelegt. Die kommt aus Bochum von dem Kriminologen Tobias Singelstein und seinem Team und belegt, dass es in Deutschland zu deutlich mehr Fällen von mutmaßlich rechtswidrigen Übergriffen durch Beamte kommt. Ein Thema, mit dem sich auch Markus Engert schon seit Jahren befasst. Unter anderem als Schwerpunktreporter für Grund- und Freiheitsrechte im Deutschlandbüro von BuzzFeed News. Ja, hallo Marco, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Tag.
Warst du persönlich denn schon mal Zeuge live dabei, als Polizisten gewalttätig geworden sind?
War ich schon, ja. Und das sind auch Situationen, wo ich mir selbst gar nicht zutrauen würde, im Nachgang eine Beurteilung oder Einschätzung abzugeben, weil das natürlich, das liegt in der Natur der Sache, ganz schnell geht, man sich nicht darauf vorbereiten kann, man gar nicht erst im Kopf so weit kommt, okay, Obacht, jetzt geht's gleich zur Sache, sortier dich, nimm einen analytischen Blick ein. Das funktioniert dann alles nicht, sondern da ist man mittendrin und dann greifen Instinkte und Reflexe. Und da würde ich mir persönlich nicht zutrauen, dann im Nachgang, glaube ich, ein Urteil zu fällen.
Reflex, auch eher Fluchtreflex? Oder?
Auch, ja, natürlich. Ja. Und natürlich, aber das ist, ich glaube, das sind ganz tief sitzende Dinge. Also es ist laut, es ist eng, Menschen rennen, Menschen schubsen. Also alles, was im Alltag natürlich nicht da ist, weil wir zivilisiert miteinander umgehen, das ist dann da plötzlich. Und dann muss man schon sehr, sehr, sehr geschult sein in solchen Situationen, um dann noch irgendwie einen kühlen Blick und einen klaren Kopf zu bewahren.
Ja, und auch einschätzen zu können, was hat das Ganze ausgelöst zum Beispiel? Ne?
Zum Beispiel auch das. Man sieht natürlich das, was man sieht, aber wenn es 2-3 Meter weiter irgendwie eine Situation gab, die man eben nicht gesehen hat, aber die ursächlich ist oder die für die dort vor Ort stehenden Beamten zum Beispiel auch Teil der Begründungslage ist, warum man jetzt so vorgeht und nicht anders, dann neigt man natürlich dazu zu sagen, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das ist total unangemessen, wie können die hier und der macht doch gar nichts. Vielleicht hat man einfach irgendwas nicht gesehen, was die Lagebeurteilung irgendwie dann doch erheblich verschoben hat. Deswegen, das ist auch sowas, wo man gut beraten ist, sich kurz zurückzulehnen und zu sagen, was weiß ich nicht, wissen die vielleicht mehr oder wissen die auch weniger, das kann ja genauso sein, als das, was ich jetzt hier gesehen und erlebt habe.
Glaubst du, das ist auch ein Grund dafür, warum das relativ wenig in den Medien, in den Deutschen vorkommt? Jetzt im Vergleich zum Beispiel, wir gucken ganz schnell nach Russland, wenn da was los ist in Richtung Polizeigewalt oder nach Hongkong aktuell. Aber so Polizeigewalt in Deutschland kommt einem jetzt nicht alle Tage so in der Zeitung vor, ne?
Naja, sie kommt immer vor, wenn wir, ich sag mal, bildgewaltiges Material haben. Also wenn aus Versehen jemand daneben stand und war schnell genug, das Handy zu zücken und filmt dann da wirklich so eine sehr brachiale Situation, dann kocht sowas schon. Oder wenn es natürlich sehr weitreichende Folgen hat, was wir ja leider gelegentlich auch erleben, dass Menschen in der Folge mitunter auch versterben oder halt sehr schwerwiegende Schäden nach sich tragen.
Dann Stuttgart 21 zum Beispiel.
Stuttgart 21. Und auch da, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo es Bilder braucht, damit Themen entstehen. Und aus Stuttgart 21, der Mann mit dem blutenden Auge, wir erinnern uns alle daran. Und vielleicht wäre das Thema dann doch nicht so präsent gewesen, wenn es nicht so ein ikonisches Bild gegeben hätte. Aber auch bei anderen Situationen ist das tatsächlich so. Im abstrakten luftleeren Raum lässt sich darüber schwer diskutieren. Und das ist auch kein Vorwurf, liegt in der Natur der Sache. Aber heute ist es halt so, dass theoretisch potenziell jeder zu einem Sender werden kann. Bei jeder Demonstration, bei jedem Polizeieinsatz, bei jedem Anlass. Wir haben alle ein Smartphone in der Hand. Die Dinger können filmen und das in guter Qualität und die Dinger können naja, broadcasten und Sachen ins Netz werfen.
Hm. Und damit das sind aber keine Journalistinnen und Journalisten, ne? Sondern das ist dann eben ungefiltert und auch nicht eingeordnet. Und auch die Polizei selbst, die filmt ja auch und ist ja auch bei Twitter und so weiter immer schnell dabei. Wie schätzt du das ein? Wie verändert das so den Diskurs?
Naja, also zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das eine ist, dass ich natürlich das gut finde, wenn sich ein breiter gesellschaftlicher Diskurs bildet und Menschen diskutieren und debattieren und eine bessere Informationsgrundlage dafür haben als vorher. Also vor 15 Jahren wurde nicht gefilmt, wir hatten keine Bilder, haben irgendwie nicht so gut darüber diskutieren können. Heute wird gefilmt, wir haben Bilder, also können wir besser diskutieren. Und ich finde es auch gut, wenn ein Akteur wie Polizei sich da integriert, einschaltet, teilnimmt. Jetzt komme ich zum Aber. Das hat natürlich eine totale Beschleunigungsspirale zur Folge. Und manchmal ist es so, dass man sich äußern möchte, dass man Impulsen folgen möchte. Geht mir auch oft genug so, will ich mich gar nicht von ausnehmen. Oder empört ist oder in eine Diskussion geworfen wird und noch gar nicht genug weiß. Und dann machen andere schon mit und dann dreht sich die Spirale und dann geht es immer schneller. Und dann macht die Polizei mit, dann denkt man, wenn die Polizei, dann muss ich aber auch. Und dann wird das immer schneller. Und ob das immer besser ist damit, das muss man sich im Einzelfall angucken. Ich glaube, manchmal darf man auch sagen, nee, ist es nicht.
Dann sag doch nochmal vielleicht ganz grundsätzlich, wann darf die Polizei denn Gewalt einsetzen?
Naja, also die Polizei kriegt vom Staat das Gewaltmonopol übertragen. Das heißt, wenn wir beide uns streiten, dann dürfen wir uns eben nicht hauen oder schubsen oder mit Pfefferspray auf uns zugehen oder im Zweifel mit einer Schusswaffe oder uns der Freiheit gegenseitig berauben. Und die Polizei darf das. Und zwar immer dann, wenn sie der Meinung ist, die Lage erfordert das. Und da gibt es natürlich Landesgesetze, Landespolizeigesetze, die haben alle so Regelungen. Das nennt sich dann der unmittelbare Zwang und für den gibt es Vorschriften. Und da steht zum Beispiel drin, das muss verhältnismäßig sein, das muss angemessen sein, die muss die mildeste Maßnahme anwenden, die geeignet ist, um diese Störung aus der Welt zu schaffen. Also wenn du irgendwo sitzt und behinderst die Polizei, dann soll sie dich eigentlich erst ansprechen, dann soll sie dich eigentlich erst versuchen, sanft wegzutragen, dann soll sie dich eigentlich erst schubsen und so weiter und so fort. Manchmal passiert das aber eben halt auch nicht. Und da ist dann die Frage, sind wir jetzt hier in einem Bereich, wo es vielleicht eine zweifelhafte Situation war oder haben wir tatsächlich unrechtmäßige Polizeigewalt? Und das ist eine Vokabel, die wir uns vielleicht auch in der Diskussion einbringen müssten. Es gibt Polizeigewalt, die ist nicht per se falsch oder schlimm, aber es gibt unrechtmäßige Polizeigewalt und über die müssen wir diskutieren.
Genau, das ist ja auch Anlass für unser Gespräch heute. Die aktuellen Zahlen aus Bochum von 5-mal so vielen rechtswidrigen Übergriffen durch Polizeibeamte ist ja da die Rede. Mindestens 12.000. Überrascht dich diese Zahl oder steht die damit einfach mal irgendwo schwarz auf weiß?
Es hat mich nicht überrascht. Ich verstehe, wenn es Leute überrascht, aber wenn man sich schon eine Weile damit beschäftigt, sieht man, dass in diesem Feld, wenn wir jetzt über Zahlen reden und über Statistiken, ganz schön viel im Argen liegt. Und wenn man es abkürzen möchte, muss man sagen, wir wissen einfach ganz, ganz wenig. Wir wissen schlicht nicht genug, was zum Beispiel daran liegt, dass die Statistiken, die erhoben werden, nicht gut genug erhoben werden. Was auch daran liegt, dass die Ermittlungsarbeit in diesem Bereich sehr schwierig ist. Und wenn wir jetzt davon reden, dass diese Untersuchung aus Bochum an der Ruhr-Uni bei Professor Singelstein und seinem Team dazu kommt, dass das Hellfeld und das Dunkelfeld sich um den Faktor 5 unterscheiden könnten, überrascht mich das nicht. Man muss aber dazu sagen, das sind, jetzt ist eine Rechnung, die sich auf diesem Sample, also auf dieser Testgruppe von 1000 Personen sozusagen abbildet. Mhm. Das kann man deswegen nicht zwingend 1:1 in die Gesellschaft übertragen. Aber ich muss jetzt mal sagen, es würde mich gar nicht wundern, wenn es in der Realität vielleicht sogar noch ein bisschen höher ist. Also ich glaube, der Faktor 5 haut schon so ungefähr hin.
Warum ist es denn so schwer, das zu erheben? Also man sollte doch meinen, mit modernen Erhebungsmethoden und auch bei dieser Brisanz, dieser Wichtigkeit des Themas auch, das unterstreicht die Politik ja auch seit Jahren, dass das möglich wäre. Warum ist das nicht erhoben?
Ich fange mal an mit dem Bereich Statistik vielleicht. Also es gibt drei Statistiken, über die wir reden könnten, wenn wir wollten. Das ist die polizeiliche Kriminalstatistik, die Staatsanwaltschaftsstatistik, die Justizstatistik. Und für diese Frage, über die wir beide sprechen, unrechtmäßige Polizeigewalt, haben die alle so ihr Problem. Also die Kriminalstatistik der Polizei, die erfasst nur Verdachtsfälle, wenn die Polizei die fertig bearbeitet hat und sie abgegeben hat an die Staatsanwaltschaft. Sagt also gar nichts zum Sachverhalt aus, zur juristischen Bewertung. Die Staatsanwaltschaftsstatistik erhebt nur, wie so ein Verfahren geendet ist. Einstellung abgegeben ans Gericht, Strafbefehl, aber weist dazu weiter nichts aus. Und die Gerichtsstatistik, die Justizstatistik, auf der Ebene der Amtsgerichte wird dann nur Verfahren gegen Polizeibedienstete pauschal erfasst als Statistik. Und bei den Landgerichten, und das ist das, wo es natürlich dann sozusagen schwergewichtiger meistens ist, da gibt es nur noch die Gruppe Straftaten von Amtsträgern. Da sind Lehrer drin, Richter drin, alle mögliche. Kurzum, wir können aus diesen offiziellen Statistiken nichts rauslesen zu polizeilicher, unrechtmäßiger Gewalt. Und jetzt das Vorfeld dazu, also wie kann man das ermitteln, was kann man beobachten, wer untersucht da eigentlich? Da muss man sagen, es ermitteln eben Polizisten gegen Polizisten und keine unabhängigen Stellen. Und es gibt immer noch Bundesländer, in denen es keine Kennzeichnungspflicht gibt für Polizisten. Das heißt, man sieht eine Gruppe von 10, 15 Polizeibeamten vor sich, die irgendwie alle gleich aussehen. Und dann soll man zweifelsfrei sagen, der war's. Das ist natürlich in den meisten Fällen fast nicht möglich. Und wenn es zweifelsfrei nicht möglich ist, kann niemand verurteilt werden.
Und keiner will den anderen dann eben auch belasten. Also das ist dann dieser typische Chorgeist, von dem man immer die Rede ist.
Das hört man immer wieder. Auch die sogenannte Cop-Culture, also dass es sozusagen Schweigespiralen untereinander gibt, die man natürlich menschlich vielleicht auch nachvollziehen kann. Man sitzt Tag und Nacht zusammen in so einem Bus und ist in sehr vielen gefahrvollen Situationen. Das schweißt zusammen. Man will da nicht der Nestbeschmutzer sein. Auch bei den Staatsanwälten ist das so, dass sie natürlich auf die Polizeibeamten angewiesen sind. Das sind Ermittlungsbeamte, Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass es eine funktionierende Arbeitsebene gibt. Man möchte da vielleicht gelegentlich auch nicht so vorpreschen, beziehungsweise wenn man so einen Fall auf dem Tisch hat. Die Einstellung des Verfahrens oder eben das Verfahren weiterzuleiten ans Gericht wird natürlich manchmal als Vorverurteilung gelesen, was es nicht ist. Also wenn in Staatsanwaltschaften, naja, müsste man mal genauer hingucken, ich gebe das mal weiter ans Gericht oder ich lasse das Verfahren sozusagen mal entstehen, ist das ja gar kein Urteil in der Sache.
Sondern noch ergebnisoffen.
So ist das.
Aber das erklärt deiner Meinung nach dann also auch, dass nur die allerwenigsten Fälle überhaupt vor Gericht landen und noch viel weniger verurteilt werden? Also es sind ja wirklich also 2% und 1%, das ist ja wahnsinnig wenig.
Also das muss man vielleicht auch nochmal betonen, wenn wir jetzt ja darüber reden, von den Verfahren, über die es geht. Also wir haben 2.500 Ermittlungsverfahren im Jahr wegen dieser Sachverhalte und haben weit mehr als 250.000 Polizisten. Das würde bedeuten, dass nur 1% der Beamten sich irgendwann mal was zu Schulden kommen lässt. Da kann jetzt jeder selbst urteilen, ob er das glaubwürdig findet. Aber selbst von diesem 1% kommen ja nur 2% tatsächlich zu einem Gericht, zu einer Ermittlung. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine Zahl, die die Realität nicht abbilden kann.
Ja, du hast ja erklärt, was dahinter stecken könnte. Was glaubst du denn, was ist ein Motiv dafür, dass eben in den Reihen von Polizistinnen und Polizisten auch unrechtmäßige Gewalt vorkommt? Sind die wirklich Gewalttäter oder sind die schlicht überfordert? Was steckt dahinter?
Ich glaube, so pauschal kann man es nicht beantworten. Mhm. Es gibt das wahrscheinlich alles. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die einen Hang haben, Konfliktsituationen eben nicht deeskalativ zu lösen, sondern in einer Eskalation und dann sich ihrer Möglichkeiten bewusst sind und auch dessen, was sie gelernt haben, diese Griffe, diese Schmerzgriffe und so weiter. Aber es gibt sicher auch Leute, und das ist nur menschlich, und ich würde da mich fast schon nicht trauen, einen Vorwurf zu erheben, obwohl man es muss, weil sie werden ausgebildet und es soll soweit nicht kommen. Aber es gibt sicher auch Leute, die hatten Stress zu Hause, haben 3 Tage schlecht geschlafen und haben einen furchtbaren Tag. Und dann kommt da noch irgendwie so eine Situation und dann rasselt man halt mal durch.
Dann werden sie angepöbelt auch, muss man auch dazu sagen, angegriffen.
Richtig, und dann ist es heiß und dann ist es schwere Montur. Und dann ist es auch oft so, dass die natürlich in kleinen Gruppen arbeiten und dann wird man irgendwie hinzugerufen, wenn irgendwas komplett außer Rand und Band geläuft. Und dann kommt man vielleicht als externer Beamter in so eine Situation, hat nicht genug Infos bekommen vorher, weiß nur irgendwie Gewalttäter, da ist irgendwas. Und dann denkt man sich natürlich, ne, bevor ich jetzt hier anfange mit Reden und Diskutieren und Abfragen, da liegt irgendwie ein Kollege von mir auf dem Boden, ich weiß nicht, was los ist. Better safe than sorry. Und dann gibt es halt vielleicht einen auf die 12. Das sind, glaube ich,
okay, menschlich kann man das vielleicht nachvollziehen, aber natürlich müssen wir nochmal ganz klar sagen, es darf nicht sein. Ne?
Also nicht sein.
Nicht,
es soll nicht,
nicht
sein, die werden ausgebildet, es gibt Deeskalationsmaßnahmen, die lernen das und es gibt natürlich Vorschriften und Handlungswissen, was zur polizeilichen Ausbildung gehört, und da gehört zum Beispiel eben dazu, dass man sich erst Infos besorgt und dann die Maßnahmen entscheidet und nicht andersrum. Mhm.
Ja, und sag doch nochmal, also ich meine, wenn es dieses Aussieben schon vorher bei der Einstellung, das gibt es ja, dann gibt es eben die Prävention, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, und das Training, die Ausbildung, alles klar, aber wenn es ja scheinbar nicht reicht, was hilft denn dann? Ist es dann die Kennzeichnungspflicht, die du gerade schon angesprochen hast, oder was würdest du sagen, womit kriegen wir die Fälle eingedämmt?
Kennzeichnungspflicht ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil am Beginn steht Erkenntnis. So, wenn ich nicht weiß, wer es war, dann können wir uns den ganzen Rest sparen. Das Zweite ist, dass wir vielleicht auch darüber reden müssen, brauchen wir unabhängige Ermittlungsstellen. Also dürfen, sollten Beamte gegen Beamte ermitteln, Polizeibeamte gegen Polizeibeamte, oder soll das irgendwo anders angesiedelt sein? Das Dritte ist, dass der Dienstherr, die Innenbehörden natürlich auch ein Stück weit eine Kultur vorgeben. Also fahre ich eher so eine Null-Toleranz-Policy oder habe ich eher so eine offenere Kultur, und welche Linie fährt man da eigentlich im Bundesland? Und wenn wir da sehen, dass es die einen und die anderen Linien gibt, das ist ganz nachweislich so, dass in solchen soziokulturellen Milieus, wo man so eine sehr harte Law-and-Order-Linie fährt, dass sie eben öfter zu solchen Vorfällen kommt. Und in Bereichen, wo man das irgendwie kommunikativer löst, dass diese Vorfälle dann halt abnehmen. Und das ist, glaube ich, eine Gemengelage, die nicht so wahnsinnig schwierig ist. Also die letzte ist vielleicht schwerer zu erreichen, die ersten beiden nach meinem Dafürhalten sind sehr einfache Maßnahmen.
Muss politisch halt gewollt sein.
Müsste gewollt sein.
Ja. Danke, Markus, für deine Einschätzung.
Danke auch.
Wer hätte das gedacht, dass die Demonstrationen in Hongkong so viele Wochen dauern und wir hier in der Tag sogar ein Follow-up brauchen? Wir haben darüber ja schon mal berichtet, ganz am Anfang. Aber die Lage beruhigt sich einfach nicht. Menschen aus allen Schichten, jung, alt, protestieren weiter gegen die Regierung in Peking. Und inzwischen bleibt es nicht mehr friedlich, sondern wird immer gewalttätiger. Steffen Wurzel ist ganz nah dran, verfolgt das Thema für uns als Korrespondent und mit ihm kann ich jetzt sprechen. Hallo Steffen.
Hallo nach Köln, hi.
Du, wie sieht denn Polizeigewalt auf deiner Seite der Erde aus, also in Hongkong, wo du gerade bist?
Also es sieht so aus, dass, und ich war direkt dabei vorgestern und gestern, dass wir hier von Polizisten sprechen, die in Kampfmontur sind, so würde ich das bezeichnen. Die tragen nicht nur einfach Uniformen und einen Helm, sondern haben dann auch Kanister, in denen Tränengas drin ist. Die haben so Blendscheinwerfer dabei, die haben natürlich Schlagstöcke dabei, die haben oft verspiegelte Visiere. Man kann denen also nicht in die Augen gucken. Manche haben das so, manche nicht, andere nicht. Und was ich immer so krass finde, die haben halt so, das sieht aus wie Pumpguns und das sind so Gewehre, mit denen Geschosse aus Gummi auf die Demonstranten geschossen werden können. Und das ist so die härteste Methode, um Demonstranten in Schach zu halten. Da kann man sich natürlich sehr schwer von verletzen. Man kann davon auch getötet werden. Es ist so, dass diese Geschosse auch eingesetzt wurden. Und jetzt kommt es natürlich ganz drauf an, wen man fragt. Die Hongkonger Polizei und auch die Behörden hier, die zuständigen Behörden, die Hongkonger Regierung, die sagen, wir üben keine Gewalt aus, wir wehren uns nur gegen Angriffe der Demonstranten. Die Demonstranten in Hongkong, die seit ungefähr 2 Monaten auf die Straße gehen, meistens friedlich, aber dann doch oft abends im Anschluss an die Demos wird es dann gewalttätig, die werfen den Polizisten knallharte Polizeigewalt vor. Und übrigens ist das jetzt auch inzwischen die Hauptforderung der Demonstranten, dass sie sagen, diese Polizeigewalt muss unabhängig von einem Richter hier in Hongkong aufgeklärt werden.
Ah, okay, das hat sich also tatsächlich gewandelt, weil ich erinnere mich, wir haben vor ein paar Wochen schon mal hier im Podcast über die beginnenden Proteste geredet und das hatte ja ursprünglich mal einen ganz anderen Anlass, ne? Aber davon sind die Demonstranten sozusagen abgerückt.
Richtig, das ist wirklich interessant. Als ich zuletzt in Hongkong war, das war vor meinem wohlverdienten Urlaub im Juni, war das wirklich so die Hauptforderung, dass gesagt wurde, es gibt hier dieses geplante neue Auslieferungsgesetz, das es vereinfacht gesagt möglich machen sollte, für die Hongkonger Regierung potenziell Kriminelle nach Festlandchina auszuliefern. Man muss dazu sagen, Hongkong gehört zwar zu China, genießt aber diesen Autonomiestatus, das heißt, in Hongkong gibt es Rechtsstaatlichkeit und in Festlandchina gibt es das nicht. Und deswegen gab es so einen riesen Proteststurm, der diese ganzen Demos ausgelöst hat. Und dann ist was passiert, wo ich jetzt gar nicht so ungefähr mit gerechnet hätte und viele andere auch nicht. Die Hongkonger Regierung hat tatsächlich gesagt, okay, wir stoppen dieses Gesetz. Wir ziehen es zwar nicht formell zurück, aber wir stoppen es. Wir wollen es nicht mehr einbringen ins Parlament. Und die Demonstranten sind trotzdem weiter auf die Straße gegangen. Es kam dann eben zu diesen gewaltsamen Ausschreitungen. Und deswegen jetzt die Forderungen der Demonstranten in Sachen Polizeigewalt, die sagen, wir wollen das aufgeklärt haben von unabhängiger Stelle.
Okay, und das ist aber schon auch noch eine Forderung, eben, dass nicht nur gesagt wird, dass dieser Gesetzentwurf, der so umstritten ist, der ist tot, sondern der soll auch formal zurückgezogen werden. Das steckt schon auch noch dahinter, ne?
Richtig. Insgesamt gibt es 5 Forderungen der Demonstranten. Eins habe ich genannt, die Polizeigewalt soll aufgeklärt werden. Und das zweite wichtige Thema ist eben das Zurückziehen, das formelle Zurückziehen dieses umstrittenen Gesetzesentwurfs, dass sozusagen gar keine Chance mehr besteht, im parlamentarischen Sinne dieses umstrittene Gesetz nochmal zur Vorlage zu bringen. Und auch noch spannend, ein dritter Punkt ist Demokratisierung. Denn es ist ja so, wir reden hier von Parlament, wir reden hier von unterschiedlichen Parteien, die es gibt, wir reden hier von einer Regierungschefin. Das ist aber trotzdem, muss man sagen, nicht so, dass es hier Demokratie gibt bisher. Denn Hongkong ist ein teildemokratisches System. Das Parlament ist zwar sehr selbstbewusst, aber das ist nur zur Hälfte frei gewählt. Und auch die Regierungschefin Carrie Lam, die so umstritten ist bei vielen Menschen in Hongkong, die ist de facto eingesetzt worden von der Staats- und Parteiführung in Peking.
Erklär doch vielleicht mal, woher kommt denn dieses Selbstbewusstsein und diese starken Forderungen? Also du hast zwar gesagt, klar, Hongkong ist nicht gleich China, aber das ist ja schon ein sehr großer Kontrast eben zum großen Nachbarn nebenan. Ne?
Ja, das ist das Verrückte und da muss man sich wirklich immer Zeit nehmen, das zu erklären. Hongkong ist China. Seit 1997 gehört Hongkong als sogenannte Sonderverwaltungsregion zur Volksrepublik China dazu. Das heißt, hier weht überall die chinesische Flagge. Es weht daneben auch noch die Hongkonger Flagge, eine rote Flagge mit einer weißen Blüte drauf. Aber diese Hongkonger Flagge muss, das ist gesetzlich vorgeschrieben, immer einen Tick niedriger hängen und oder kleiner sein als die große chinesische Flagge. Und da kann man schon sehen, wo der Hase läuft. Das heißt, unterm Strich entscheidet immer am Ende des Tages die Staats- und Parteiführung in Peking. Das ist dieses weltweit fast einmalige System, das sich dann nennt Ein Land, zwei Systeme. Das heißt, wir haben ein Land China, aber komplett unterschiedliche Regierungs- und übrigens auch Wirtschaftssysteme. Hongkong hat ja Jahrzehnte des wirtschaftlichen Aufstiegs hinter sich, weil, so sagen Wirtschaftsexperten, hier wirklich wirtschaftlich fast alles erlaubt ist. Wenn man Statistiken sich anschaut, ist Hongkong nach wie vor eines der freiesten Wirtschaftssysteme der Welt. In einigen speziellen Statistiken sogar die freieste Wirtschaftsstadt der ganzen Welt, der freieste Wirtschaftsstandort. Die haben eine eigene Währung, die haben ihr eigenes Zollsystem, eigenes Steuersystem und so weiter und so fort. Und das ist das Entscheidende, eben auch ein eigenes politisches System.
Und die haben jetzt einfach Angst,
so,
dass
in den vergangenen Jahren.
Sorry, wir haben hier so eine kleine Überschneidung, also Zeitverzögerung. Nee, mich hat nur interessiert, die haben jetzt einfach Angst davor, dass es in Hongkong genauso werden könnte wie im Rest von China.
Die haben nicht nur Angst, sondern es ist in den vergangenen Jahren immer wieder versucht worden und auch durchgeführt worden, von Seiten Pekings, von Seiten der Staats- und Parteiführung Einfluss zu nehmen. Nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Gesellschaft des Landes. Also zum Beispiel wurde in Lehrpläne eingegriffen. Das bestimmte Dinge, wie das berühmte Tiananmen-Massaker vom 4. Juni 89, wo in Peking Hunderte oder Tausende Menschen erschossen wurden, von Panzern überrollt wurden, von der chinesischen Armee. Das war hier jahrzehntelang natürlich im Lehrplan drin, bei den Briten, als das Kolonie war noch und danach aber auch noch, als es chinesisch war. So, und jetzt wird das so ein bisschen weggedrängt. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass die chinesische Führung hier massiv Einfluss nimmt. Chinesische Ermittler haben hier schon Leute entführt, auf die andere Seite der Grenze verschleppt. Das ist rein rechtlich absolut illegal. Es wird und wurde trotzdem gemacht. Und deswegen kann ich persönlich viele Menschen in Hongkong auch sehr gut verstehen, die sagen, Moment mal, wir haben hier ein Gesetz, das heißt ein Land, zwei Systeme, und das wird mehr und mehr sabotiert. Obwohl eigentlich bis 2047 das alles noch getrennt laufen sollte.
Und diese Massenproteste jetzt, von denen ja auch, so habe ich jetzt die Berichterstattung bisher verstanden, auch noch gar kein Ende absehbar ist. Machen die irgendwie Eindruck auf die Führung in Peking, oder könnte da auch so der sprichwörtliche Sack Reis umfallen?
Natürlich macht das Eindruck. Das macht übrigens Eindruck sowohl in Hongkong auf die Hongkonger Regierung, die wirklich alles versucht, um sich zu rechtfertigen. Ich finde, sie sind im Vergleich zu Festlandchina, wo ich ja hauptsächlich arbeite und lebe, nämlich in Shanghai, sind die noch relativ, wie soll ich sagen, strecken die Hand noch relativ stark aus in Richtung der Bevölkerung, dass sie um Verständnis werben. Die Staats- und Parteiführung in Peking hat heute eine Pressekonferenz gegeben, heute Vormittag deutscher Zeit, wo nochmal ganz klar gesagt wurde, wir lehnen die Gewalt ab und wir stehen ohne Kompromisse hinter dem Kurs der Hongkonger Regierung. Also das ist so ein bisschen die Perspektive der Pekinger Führung, dass sie keinen Deut zurückweichen will. Und vor allem hat ja natürlich die Führung in Peking überhaupt kein Interesse daran, dass in Hongkong die Demokratie eingeführt wird, die vollständige Demokratie, weil dadurch würde man ja Kontrolle abgeben auf diese Stadt.
Aber so eine Pressekonferenz allein da schon in Peking kommt auch nicht alle Tage vor, oder?
Es kommt schon vor, aber diese spezielle Behörde, darauf spielst du jetzt ja an, diese spezielle Behörde, die zuständig ist für Hongkong und Macau, die früheren Kolonien von Großbritannien und Portugal. Macau ist hier um die Ecke, da gibt es auch um die Ecke von Hongkong, da gibt es auch dieses Ein Land, zwei Systeme. Diese Behörde, die in Peking ansässig ist, hat noch nie seit Bestehen vor 22 Jahren eine Pressekonferenz gegeben. Und das war in einem Land wie China, wo Symbolik so wichtig ist, heute schon ein Hingucker, dass man gesagt hat, hallo, die kommen jetzt zum ersten Mal raus und erklären sich und antworten auf Fragen. Insofern merkt man schon, dass da ordentlich Druck im Kessel ist, sowohl hier in Hongkong bei der Führung als auch in Peking bei der Staats- und Parteiführung.
Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, das ist mir schon klar, aber was glaubst du, wie es weitergeht? Also ich meine, die Protest oder diejenigen, die hinter den Protesten stecken, sagen, wir gehen weiter auf die Straße, bis die Forderungen erfüllt werden. Wie ist da sozusagen ein Kompromiss absehbar oder ein Entgegenkommen? Siehst du da irgendeine Lösung?
Ganz schwierig. Wenn man Leute fragt von der Regierung, dann sagen die, die Lösung ist ganz einfach. Die Leute müssen aufhören, Verbote, Demonstrationsverbote zu brechen. Die sollen dann demonstrieren, wenn sie es dürfen. Und wenn es verboten wird, sollen sie gefälligst daheim bleiben. Dann werden wir das schon in Ruhe besprechen. Die Demonstranten sagen, ihr müsst diese 5 Kernforderungen erfüllen. Zum Beispiel eben Einführung von Demokratie. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich schließe das aus, dass das in absehbarer Zeit hier in Hongkong passiert. Ich glaube, es gäbe 2 Möglichkeiten, wie alle Beteiligten hier Druck rausnehmen könnten. Das eine wäre ein Rücktritt der Regierungschefin Carrie Lam, die wie gesagt de facto eingesetzt wurde von Peking. Danach sieht es erstmal nicht aus. Es gibt auch Medienberichte, dass sie wohl schon den Rücktritt angeboten habe und dann hat Peking gesagt, nee, bleib mal im Amt, das musst du jetzt hier schön aufräumen, was du hier angerichtet hast. Und die zweite Möglichkeit wäre, das halte ich für relativ realistisch, dass die, Stichwort Polizeigewalt, dass diese Polizeigewalt eben tatsächlich aufgeklärt oder bewältigt wird, die Polizeigewalt der jüngsten Wochen von einem unabhängigen Richtergremium. Das ist ja, wie besprochen, eine der Hauptforderungen der Demonstranten. Und man könnte dadurch wirklich hier von Seiten der Hongkonger Regierung die Hand ausstrecken in Richtung Bevölkerung und dann meinetwegen als Bauernopfer irgendeinen Polizeichef hier rausschmeißen. Damit würde hier die Hongkonger Verwaltung zumindest Zeit gewinnen.
Polizeigewalt war also gewissermaßen unser roter Faden heute in der Tag. Ein Thema, das ja gerade sehr virulent ist. Nicht nur in Hongkong, in Russland auch und eben auch in Deutschland. Feedback zu dieser Episode wie immer gerne an unser E-Mail-Postfach an dertag@deutschlandfunk.de. Lesen wir, beantworten wir auch gerne und freuen wir uns sowieso drüber. Egal, ob gelobt wird oder kritisiert wird. Immer her damit. Danke fürs Hören. Tschüss.